die russischen Kunden sind sehr so toxisch geworden. Ja. Es war natürlich schon problematisch vom Anfang an zu glauben, dass die Sanktionen, die wirtschaftlichen Sanktionen, die die westlichen Politiker gegen Russland einführen, dass sie wirklich die russische Führung dazu bringen werden, die Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen.
Würden Sie sagen, dass Sie von vornherein zum Scheitern verurteilt waren?
Ich würde sagen, ja. Viele Experten sagen, dass ja, wenn man sich die wirtschaftlichen Schäden in den letzten 2,5 Jahren anschaut, dann kann man zum Schluss kommen, dass die Verluste auf der westlichen Seite höher waren als auf der russischen Seite.
Russland, Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Folge 2. Waren die westlichen Sanktionen gegen Russland für die Katz? Willkommen, meine Damen und Herren, in der zweiten Folge des neuen Podcasts der Tageszeitung Die Presse. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Dobry den.
Dobry den.
Über 2,5 Jahre herrscht nun Krieg in und um die Ukraine in einem Umfang wie vorher noch nie. Hat der Westen Sanktionen verhängt gegen Russland, auch diese seit 2,5 Jahren in Kraft, immer wieder nachgebessert und mit dem Versuch, Putin zum Einlenken zu bringen, der russischen Wirtschaft zu schaden, damit er so unter Druck gesetzt wird. Was wir sehen ist, dass 2,5 Jahre später die russische Wirtschaft resilient ist nach wie vor, sich als wahnsinnig robust erweist. Im vergangenen Jahr um 3,6% gewachsen, im ersten Halbjahr 2024 um 4,7%. Da kann man sich schon fragen, was hat das mit den Sanktionen auf sich? Waren sie für die Katz, wie ich eingangs gesagt habe, waren sie sinnlos? Was sagen Sie?
Ja, es war natürlich schon problematisch vom Anfang an zu glauben, dass die Sanktionen, die wirtschaftlichen Sanktionen, die die westlichen Politiker gegen Russland einführen, dass sie wirklich die russische Führung dazu bringen werden, die Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen. Einerseits ist es so, dass Russland die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Und natürlich, je größer das Land, desto mehr Möglichkeiten hat es, auch möglichen Sanktionen auszuweichen, durch eigene Ressourcen zu kompensieren und so weiter und so weiter. Das heißt, man darf nicht vergleichen die Auswirkungen, die westliche Sanktionen gegen Russland haben, mit denen, die zum Beispiel im Falle vom Iran oder von Kuba oder Venezuela oder Nordkorea beobachtet wurden. Das ist, so gesehen ist Russland ein ganz anderes Kaliber. Ganz
einfach. Das heißt, die Zielsetzung war einfach zu hoch, würden Sie sagen?
Die Zielsetzung war zu hoch.
Weil dass sie nicht wirken, kann man ja auch nicht behaupten. Schicken wir mal voraus, was würden Sie sagen? Welche Note würden Sie vergeben, wenn man sagt, nach 2,5 Jahren, wie effizient ist das nach dem österreichischen Schulsystem von 1 bis 5, wie erfolgreich war die EU?
Ich würde
nicht nur die EU, Entschuldigung, ja. EU und USA gemeinsam.
Ja, ja, ja. EU, USA und es gibt auch andere, ja, genau, westliche Länder.
Kanada und so weiter. Ja.
Aber vor allem natürlich EU und USA. Naja, ich würde die 4 geben.
4, ja. Also nicht nichts, aber sehr beschränkt.
Aber sehr, sehr beschränkt.
Genau. Ja. Genau. Erlauben Sie mir, dass ich kurz vorausschicke. Und zwar, dass wir uns jetzt, bevor wir detailliert auf Russland eingehen, dass wir uns überhaupt das Instrument von Sanktionen ganz generell ansehen. Wie wirksam ist dieses Instrument, das ja eigentlich sehr sinnvoll ist von der Uridee her, um einem Aggressor nicht mit Gewaltmitteln zu begegnen, sondern ihn anders zum Einlenken zu bewegen. Und da habe ich mir angesehen, der Ökonom Gabriel Felbermayr, der zuvor Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel war und inzwischen Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung ist, hat vor einigen Jahren untersucht, wie denn die Erfolgsquote von Sanktionen aussieht. Und er hat sich angesehen, den Zeitraum von 1950 bis 2016 und hat da über 700 Sanktionsepisoden studiert. Und das Forschungsergebnis ist jetzt interessant. Knapp ein Drittel davon wurde offiziell als erfolgreich klassifiziert. Heißt aber, zwei Drittel haben wenig bis nichts gebracht. Und auf dieser Grundlage, auf seinen Studien, hat er herausgearbeitet, was denn die Kriterien sind, dass Sanktionen wirksam sind. Und zwar sind es vier Kriterien. Das eine ist, sie müssen von vielen Ländern mitgetragen werden. Das zweite ist, die Ziele müssen genau umrissen sein und bescheiden formuliert, wohlgemerkt. Das dritte, je kleiner das Land ist, das sanktioniert wird, umso größer ist die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass die Sanktionen wirken. Und das vierte, dass man am ehesten von relativ befreundeten Ländern erreichen kann, dass sie einlenken, von systemisch anders geprägten Ländern ist der Erfolg ohnehin sehr bescheiden. Ausgehend von dieser Studie kommen wir jetzt auf Russland zurück. Würden Sie sagen, dass Sie von vornherein zum Scheitern verurteilt waren?
Ich würde sagen, ja. Und ich würde sagen, das Beispiel Russland passt eigentlich zu den Ergebnissen der Studie vom Herrn Felbermayr ganz gut. Das heißt, wenn wir uns diese einzelnen Kriterien anschauen, ja. Es ist nicht so, dass die ganze Welt Sanktionen gegen Russland verhängt hat. Das sind nur die westlichen Länder. Also wichtige Länder wie China, Indien, Brasilien, Türkei und so weiter, sie haben sich den westlichen Sanktionen nicht angeschlossen.
Aber der Westen hat ja nicht einmal versucht, sie ins Boot zu kriegen, wahrscheinlich von Anfang.
Naja, die USA und andere westliche Länder, sie haben schon versucht, zum Beispiel die Türkei auch an Bord zu bekommen. Das wäre auch, das war auch naheliegend. Die Türkei ist zum Beispiel ein NATO-Mitglied, immerhin, ja. Das hat nicht funktioniert, ja. Genauso bei etlichen anderen Ländern. Bei China war das wahrscheinlich nicht realistisch anzunehmen, dass China sich den westlichen Sanktionen anschließen wird. Also das war mehr oder weniger vom Anfang klar, dass China hier nicht mitmachen wird. Ja. Aber was ich sagen wollte, das heißt, der globale Süden hat sich den westlichen Sanktionen nicht angeschlossen. Und das spielt eine Schlüsselrolle für die geringe Wirksamkeit der westlichen Sanktionen. Das ist das eine Kriterium. Das zweite Kriterium, natürlich, Russland ist ein großes Land, es ist eine große Wirtschaft. Ich habe schon erwähnt, es ist die viertgrößte Wirtschaft der Welt nach Kaufkraftparitäten. Ja? Nicht nach Wechselkursen, sondern nach Kaufkraftparitäten. Das bedeutet, wenn man sich die Wirtschaftsleistung auch um Preise bereinigt, ja, um Preisniveau bereinigt. Ja. Natürlich, für ein großes Land ist resilienter im Großen und Ganzen, wie auch die Studie vom Herrn Felbermayr herausgefunden hat.
Wobei dazu kommt, und darf ich ergänzen, dass ja Russland ein bedeutender Rohstofflieferant ist. Allein von der Ölproduktion ist es ein Zehntel der globalen Ölproduktion. So gesehen, ein solches Land ist es noch weitaus schwieriger, mit Sanktionen zu treffen.
Ne? Ja, es ist schwierig, mit Sanktionen zu treffen. Natürlich, der Westen hat versucht, auch die Sanktionen so auszugestalten, dass die Menge an russischem Öl weiterhin auf den globalen Markt kommt, dass Russland nur geringere Preise erzielt. Das heißt, das war auch so ein bisschen ein Eiertanz. Man hat versucht, wirklich so beides gleichzeitig zu gewährleisten, dass es trotzdem genug Öl in der Welt gibt. Natürlich, damit die Preise nicht in die Stratosphäre kommen, aber gleichzeitig, dass die russische Regierung weniger Mittel hat, um den Krieg zu führen, das hat nur teilweise funktioniert, würde ich sagen. Aber das ist zum Beispiel auch ein Bereich, wo man sagen kann, dass gewisse Erfolge hat der Westen verbucht.
Ja, ich glaube, das müssen wir durchaus hervorheben, nicht? Und das können wir jetzt im Detail vielleicht umreißen. Denn zum einen, die direkten Investitionen in Russland sind ganz klar zurückgegangen. Die Einnahmen aus dem Ölexport waren zwischendurch zumindest geringer aufgrund des Embargos. Und ich glaube, was man festhalten kann, ist, dass der Zugang zu Hochtechnologie weitaus erschwert worden ist und zumindest wurde alles teurer, was Russland im Bereich von Technologie einkaufen muss. Sehe ich das richtig oder beziehungsweise was würden Sie noch hinzufügen?
Ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten. Das sind vielleicht nicht alle Bereiche, die relevant sind, aber zumindest das sind einige wichtige Bereiche, die Sie erwähnt haben. Also ja, es Technologiesektor, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und hier zum Beispiel ist es so, dass die volle Auswirkung der westlichen Sanktionen im Bereich Hightech noch gar nicht spürbar sind. Ja, das heißt, es wird, also die volle Auswirkung wird sich erst mit der Zeit hundertprozentig entfalten. Aber wir sehen zum Beispiel auch Bereiche wie zum Beispiel die Erdgasförderung, ja, oder zum Beispiel die Produktion vom flüssigen Gas. Das waren die Bereiche, die sehr stark an die westlichen Technologien angewiesen waren. Deswegen hat zum Beispiel das russische Gazprom auch viele Joint Ventures, also viele Partnerschaften mit westlichen Firmen abgeschlossen, um einen Zugang zu diesen wichtigen Technologien zu haben, um eben die Erdgasproduktion und die Produktion von Flüssiggas zu ermöglichen. Jetzt sehen wir, dass ohne diesen Zugang oder mit einem beschränkten Zugang zu diesen wichtigen Technologien leidet die russische Gasbranche massiv. Das ist zum Beispiel auch ein Bereich, wo man durchaus sieht, dass die Sanktionen gewisse Auswirkungen doch haben.
Gut, die Gasbranche leidet auch darunter, dass der Westen immer weniger Gas kauft und Europa eigentlich sehr wenig inzwischen von dem ausgehend, was zuvor war. Aber das Zweite ist, Sie sagen damit auch klar, Russland kann technologisch das nicht ersetzen bis dato und bekommt das auch von China beispielsweise nicht, um die Ausweitung der Ölförderung und der Gasförderung so zu gestalten, wie sie es eigentlich vorher mit europäischer Technik gemacht hätten.
Ja. Momentan schaut es so aus, aber Sie haben richtig erwähnt, ja, es gibt natürlich dieser Faktor, dass es gibt diese Strategie der Europäischen Union, die Importe, die Gasimporte weg von Russland zu diversifizieren. Und für Russland ist das auch ein großes Problem. Und das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zum Öl. Weil Öl hat es Russland geschafft, also die Ölexporte Richtung Asien komplett oder fast komplett umzuleiten. Das war nicht so problematisch, weil Öl kannst du im Prinzip auf ein Schiff laden und in jeden beliebigen Ort auf der Welt verschiffen.
Genau, also man ist unabhängiger von,
genau,
von Pipelines
genau,
wie bei Gas.
Genau, nicht? Und beim Gas ist es viel schwieriger, weil die Pipelines, die gehen hauptsächlich Richtung Westen. Ja, das heißt, Russland kann nicht über Nacht einfach die Gasexporte Richtung Asien umzuleiten, weil es gibt ganz einfach keine Pipelines oder wenig Pipelines Richtung China und Richtung andere asiatische Länder. Es wird Jahre dauern, bis neue Pipelines gebaut werden und es gibt auch jede Menge Probleme, jede Menge Schwierigkeiten bei den Verhandlungen, zum Beispiel mit China in diesem Bereich.
Ja, ich glaube, da herrscht auch ein Mythos, dass China bereit wäre, alles von Russland sofort zu kaufen. Im Gasbereich sehen wir das nicht, ne?
Ja, es ist natürlich auch eine Frage des Preises. Ja?
Genau.
Theoretisch wäre China vielleicht auch bereit, diese Mengen aufzufangen, aber nur zu einem geringen Preis. Das heißt, für Russland ist es natürlich ein Problem. Also die Preise, die Russland früher auf dem europäischen Markt erzielen konnte, kann Russland in China nicht bekommen. Und das ist ein Problem. Das ist auch ein großes Problem für die russische Gasbranche.
Aber man muss festhalten, beim wichtigsten Exportgut, das ja das Öl ist, kommt Russland ganz gut zurecht.
Ja, also naja, es war so. Ganz am Anfang, als der Krieg angefangen hat, gab es einen Höhenflug der Ölpreise. Aufgrund der Unsicherheit, aufgrund der Erwartungen von weiteren Sanktionen. Man wusste nicht, was genau mit den, zum Beispiel mit den russischen Ölexporten passiert. Das heißt, im Laufe von 2022 waren die Ölpreise sehr hoch. Und im Jahre 2022 hat Russland enorm von diesen hohen Ölpreisen profitiert.
Ja.
Dieses Embargo für russisches Öl, das Sie erwähnt haben, wurde erst im Dezember eingeführt, Dezember 2022. Das heißt, die Auswirkungen auf den Preis des russischen Öls, die Sie erwähnt haben, konnte man erst in den ersten Monaten von 2023 sehen. Vor allem, das war vor allem in den ersten Monaten so. Für Russland war das schon ein Schock. Und es hat gedauert, bis sich die Preise für russisches Öl sich etwas erholt haben. Und der Preisabstand zwischen, sagen wir, der Nordseesorte Brent und dem russischen Öl sich wieder verringert hat. Aber insgesamt, ja, vor allem im Jahr 2023 gab es schon gewisse Einbußen aus den Ölverkäufen, die russische Regierung hinnehmen musste.
Ja, wir könnten es auch noch weiter nach Sektoren durchgehen. Ein Sektor, der richtig stark getroffen ist, wobei das jetzt für Russland vielleicht nicht so relevant ist, aber auffälligerweise zum Beispiel die Holzindustrie. Die war ja gänzlich auf Europa ausgerichtet, vor allem im Nordwesten Russlands und nämlich auch mit tiefer Verarbeitung und Wertschöpfung. Und da ist der europäische Markt weg, nicht?
Ja, die Holzindustrie ist eindeutig auch ein Verlierer. Ja, das war auch ein Bereich, der sehr stark durch die Sanktionen getroffen wurde. Ja, auch zum Beispiel die Metallurgie wurde auch von den Sanktionen getroffen. Also auch zum Beispiel die Stahlproduktion, Stahlexporte und Exporte von anderen Metallen, die wurden auch von den Sanktionen getroffen. Und ja, das sind so Bereiche, die...
Aber die sind insofern wieder fein raus, weil sie starke Nachfrage vom Rüstungssektor haben jetzt innerhalb des Landes, nicht?
Ja, aber natürlich, das ist auch eine Frage, man kann sich immer die Frage stellen, wie würden sich diese Sektoren entwickeln, wenn es keine Sanktionen gegeben hätte? Das ist immer so, ja, die Ökonomen sagen, das sind die sogenannten Opportunitätskosten, ja, die muss man auch berücksichtigen.
Ja. Also einen Bereich, glaube ich, müssen wir unbedingt streifen, wo die Wirksamkeit der Sanktionen richtig stark war oder beziehungsweise immer stärker wurde, ist der Finanzsektor. Ne? Der Ausschluss der großen russischen Banken vom internationalen Bankenkommunikationssystem SWIFT hat stark getroffen. Können Sie das besser erklären?
Also ich würde diese Aussage vielleicht nicht unbedingt unterstützen, weil es ist zwar richtig, dass manche großen russischen Geschäftsbanken von der SWIFT ausgeschlossen wurden, aber nicht alle wiederum. Es wurden nur einige ausgeschlossen. Zum Beispiel die Gazprombank wurde nie von der SWIFT abgedreht, ganz einfach, weil die Gaszahlungen, also die Zahlungen der europäischen Länder für russisches Gas, die werden über Gazprom abgewickelt.
Über die Gazprombank,
nicht?
Über
die Gazprombank abgewickelt. Und wenn die Gazprombank von der SWIFT abgedreht worden wäre, dann gäbe es massive Schwierigkeiten, dann gäbe es kein russisches Gas in Europa, um es ein bisschen überspitzt zu formulieren. Und andere Beispiele, die westlichen Banken in Russland, also wie zum Beispiel die Raiffeisenbank oder in erster Linie die Raiffeisenbank, sie wurden ebenfalls nicht von der SWIFT abgedreht, weil ganz einfach die österreichische Regierung hätte es nicht zugelassen. Ja,
ja, man muss dazu sagen, dass die Raiffeisenbank International und die UniCredit, die italienische, die zwei größten Auslandsbanken in Russland sind, verbliebenen Auslandsbanken. Ja. So viele sind ja nicht mehr dort.
Ja, das stimmt. Es gibt nicht viele, aber diese, also speziell die Raiffeisenbank und die UniCredit, die Sie erwähnt haben, die sind extrem wichtig oder die waren auch extrem wichtig in den letzten zwei Jahren für die Zahlungsabwicklung zwischen Russland und den westlichen Ländern. Es gab eine Zeit, wo die Hälfte aller grenzüberschreitenden Transaktionen zwischen Russland und Europa über die Raiffeisenbank gingen. Und in Russland war das oft so, dass zum Beispiel die Leute haben gesagt, okay, wir wollen Geld nach Europa transferieren. Wie machen wir das? Gehen wir zu Raiffeisen. Das war fast selbstverständlich. Ja.
Aber der Zahlungsverkehr, der Auslandszahlungsverkehr ist dann aufgrund dieser Abschaltung von SWIFT bei den Großbanken teilweise eben, wie Sie sagen, zu westlichen Banken gegangen, teilweise zu kleineren russischen Banken, teilweise zu Banken aus dem globalen Süden, nämlich Indien, China und so weiter, Türkei klarerweise. Und hier hat die USA offenbar doch sehr schlau nachgebessert, nämlich Ende des vergangenen Jahres, indem sie genau diese Banken an die Brust genommen hat. Und ich glaube, hier gibt es einen vehementen Effekt. Ich zitiere den ehemaligen russischen Finanzminister Michael Sadornow, der vor ein paar Monaten gesagt hat, Blutgerinnsel haben sich überall zu bilden begonnen. Das heißt, das Geld fließt nicht mehr durch und deswegen wird auch der Warenverkehr erschwert.
Ja, das stimmt. Und das sind relativ neue Entwicklungen, auch wie Sie richtig gesagt haben. Es gab einen Erlass vom US-Präsidenten Biden im Dezember 2023, der eine Einführung von sogenannten sekundären Sanktionen ermöglichte gegen die Länder, die Russland helfen, eben die westlichen Sanktionen umzugehen. Und es geht vor allem um die Banken aus Ländern wie China, die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emiraten und ein paar anderen. Das heißt, es geht darum, dass wenn zum Beispiel eine russische Firma kritische Technologien oder Hightech-Technologien, die auch im Rüstungssektor verwendet werden können, aus China importiert und eine Zahlung an eine chinesische Bank dafür schickt, dann werden diese Zahlungen oft abgewiesen. Warum? Weil die chinesischen Banken eine Angst haben, von den USA in der Folge sanktioniert zu werden. Ja, das heißt, die Sanktionen, in vielen Fällen wurden die US-amerikanischen Sanktionen gar nicht eingeführt, aber alleine die Drohung, dass solche Sanktionen verhängt werden können, hat dazu geführt, dass die chinesischen Banken oder auch zum Beispiel die türkischen Banken, die sind jetzt viel, viel vorsichtiger bei der Zahlungsabwicklung mit Russland. Ja? Und das betrifft nicht nur die sogenannten Dual-Use-Güter oder so Güter mit einem doppelten Verwendungszweck, die zum Beispiel im Militärbereich verwendet werden können. Das betrifft eigentlich fast alle Güter oder eine sehr breite Palette von Gütern, weil die chinesischen Banken ganz einfach auch nicht immer identifizieren können, welche Güter werden oder können tatsächlich für die Militärproduktion verwendet werden, welche nicht. Das ist auch so ein bisschen ein grauer Bereich. Und oft kommt es wirklich dazu, dass selbst die Zahlungen aus Russland für chinesische Spielzeuge abgewiesen werden. Mhm. Ganz einfach, aus Übervorsicht, ganz einfach, weil diese Zahlung aus Russland kommt. Ja, und Russland, die russischen Kunden sind sehr so toxisch geworden. Ja.
Mhm. Das ist jetzt doch interessant. Sie haben eingangs gesagt, Sie würden dem Westen die Note 4 geben, was die Effizienz betrifft. Jetzt haben wir doch herausgefiltert, dass dennoch einige Sanktionen sehr wohl effizient sind, beziehungsweise eine gewisse Effizienz zu entwickeln beginnen, weil auch nachgebessert wurde. Und gerade jetzt bei den Finanztransaktionen scheint das ein doch effizientes Mittel zu sein, um gewissen Technologietransfer zu unterbinden. Wenn ich jetzt hernehme, dass die EU 14 Sanktionspakete erlassen hat und eigentlich nur wenige sehr effizient sind, wäre es nicht besser gewesen, sich auf ein paar wenige zu beschränken? Und haben Sie nicht den Eindruck, dass 14 Pakete etwas Aktionistisches an sich haben, damit man den westlichen Bürgern zeigt, wir sind aktiv, wir machen immer wieder Neues, obwohl es vielleicht gar nicht effizient ist, aber wir tun was.
Naja, das würde ich auch so sehen. Ja, wenn zum Beispiel, sagen wir, wenn die ersten 2, 3, 4 Sanktionspakete wirklich eine große Wirkung gezeigt hätten, dann gäbe es überhaupt gar keine Notwendigkeit, weitere Sanktionspakete einzuführen. Das heißt, alleine die Tatsache, dass es mittlerweile schon 14 Sanktionspakete gegen Russland gibt, zeigt indirekt so eine gewisse Frustration mit der Wirksamkeit der Sanktionspakete, die am Anfang eingeführt wurden. Ja? Sonst wäre es überhaupt nicht notwendig, die weiteren Sanktionspakete einzuführen. Und mittlerweile gibt es wirklich, also wir sind in einer Situation, wo es nicht viel gibt, das nicht schon sanktioniert wurde. Es wurde schon fast alles sanktioniert. Und selbst wenn es nicht sanktioniert wurde, dann gibt es gewisse Auswirkungen, zum Beispiel durch den freiwilligen Rückzug der westlichen Firmen aus Russland. Ja? Zum Beispiel, um ein Beispiel zu geben, die Autoverkäufe nach Russland, die wurden zum großen Teil nicht sanktioniert. Und trotzdem gab es einen sehr tiefen Rückgang der Autoexporte nach Russland, deswegen, weil viele westlichen Produzenten gesagt haben, wir wollen nach Russland nicht mehr importieren oder zumindest wir wollen nicht mehr direkt exportieren. Und das war der Hauptgrund für die geringe Verfügbarkeit von westlichen Autos.
Übrigens einer der Sektoren, wo man am meisten sieht, dass China den Markt übernommen hat, den vorher die Europäer gehalten haben. Nicht? Also ich glaube ungefähr 2/3 des russischen Automarktes, wenn nicht mehr, ist inzwischen von chinesischen Autos besetzt.
Ja, ja.
Das abgesehen von der inländischen Produktion, die aber auch in den Kinderschuhen wieder steckt jetzt.
Ja, ja, absolut. Also China hat massiv davon profitiert. Ja, auch in manchen anderen Bereichen, aber im Autosektor ganz massiv, wie Sie richtig sagen.
Weil Sie das schon angeschnitten haben, auch den freiwilligen Rückzug, aber nicht nur den freiwilligen, sondern auch was die Konzeption der Sanktionen betrifft, ist es so, dass sich der Westen teilweise mindestens so viel geschadet hat, wie er Russland schaden wollte?
Ich glaube,
durch wirtschaftliche Verluste?
Ich glaube, also es gibt auch verschiedene Schätzungen. Es ist natürlich so ein grauer Bereich, wie man diese Kalkulationen macht. Aber viele Experten sagen, dass ja, wenn man sich die wirtschaftlichen Schäden in den letzten 2,5 Jahren anschaut, dann kann man zum Schluss kommen, dass die Verluste auf der westlichen Seite höher waren als auf der russischen Seite. Und so gesehen natürlich, also dieses Ergebnis stellt die Sinnhaftigkeit der Sanktionen schon in Frage. Allerdings, ich möchte hier betonen, die Dinge könnten durchaus anders ausschauen, wenn man die Sache langfristig betrachtet. Das heißt zum Beispiel diese Hightech-Sanktionen, die Sie erwähnt haben, also die Beschränkungen von Exporten von Hightech-Gütern nach Russland und Hightech-Technologien nach Russland, die werden erst langfristig im vollen Umfang spürbar.
Das heißt in ein paar Jahren oder?
Naja, ich würde sagen vielleicht noch länger. Sagen wir vielleicht in 10 Jahren oder in 15 Jahren. Also das ist wirklich. Also
was aber für die Kriegsverhinderung jetzt keinen Sinn ergibt.
Für die Kriegsverhinderung macht es wahrscheinlich überhaupt keinen Unterschied. Es geht nur darum, dass es kann sein, oder ich glaube, es ist durchaus realistisch, dass in langer Frist diese Sanktionen das russische Wachstumspotenzial etwas schwächen werden. Ja? Während in langer Frist werden diese Sanktionen auf der westlichen Seite dann relativ wenig Auswirkungen haben. Um ein Beispiel zu geben, Europa wird andere Gaslieferanten finden, ja. Hat schon teilweise gefunden, ja, also zum Beispiel durch Flüssiggas aus den USA, durch mehr Gas aus anderen, aus Algerien, Norwegen und so weiter, durch Einsparungen, durch Umstieg auf andere Energiequellen und so weiter und so weiter. Alle diese Maßnahmen, die sind kurzfristig teuer. Und das erklärt auch zum Teil, warum die Verluste auf der europäischen Seite in den letzten 2,5 Jahren so hoch waren. Weil diese ganzen, die Verteuerung der Energiequellen, der Umstieg auf andere, auf alternative Anbieter, auf alternative Energiequellen, das war alles teuer. Ja?
Das heißt, die Inflation ist dem auch geschuldet, nicht?
Natürlich. Zum Teil,
die aber vorher von der Europäischen Zentralbank schon angeheizt worden ist durch die lockere Geldpolitik. Das ist das eine, aber ein wesentlicher Teil der Inflation kam auch dadurch, nicht?
Absolut. Aber langfristig wird das keine Rolle spielen, weil wir reden jetzt momentan wirklich über diese vorübergehenden Kosten, die mit dieser Umschichtung, die mit diesem Strukturwandel zu tun haben. Das heißt, langfristig glaube ich nicht, dass die Bilanz der Verluste, der wirtschaftlichen Verluste auf der russischen Seite oder zugunsten der russischen Seite liegen wird.
Also, das heißt, langfristig kommen Sie bei der Benotung auf eine 3, was die
Sanktionen betrifft. Ja, langfristig vielleicht eher 3, würde ich sagen. Ja. Aber wie Sie richtig gesagt haben, für den Kriegsverlauf spielt das wahrscheinlich überhaupt keine Rolle, weil also ich glaube nicht, dass der Krieg 10 Jahre lang oder 15 Jahre lang dauern wird.
Es hat ein russischer Ökonom im Gespräch mit mir hat gesagt, man kann mit Sanktionen leben, aber entwickeln kann man sich nicht. Das würde ungefähr das bedeuten, was Sie gemeint haben mit dem Technologietransfer. Das heißt, in der Entwicklung wird das Land eingeschränkt bleiben.
Ja. Ja, es geht darum, dass ohne Zugang zu diesen Hochtechnologien wird es schwieriger für die russische Wirtschaft, sich zu modernisieren. Ja. Und das wird natürlich auch Folgen, schädliche langfristige Folgen haben. Aber auch zum Beispiel die Tatsache, dass sehr viele hochqualifizierte und kreative Arbeitskräfte Russland verlassen haben. Ja. Das wird auch erst langfristig sich bemerkbar machen. Ja? Und die Folgen werden auch nicht positiv sein für die russische Wirtschaft. Ja? Das haben wir zum Beispiel auch gesehen im Falle der Sowjetunion. Nach der Oktoberrevolution von 1917 haben ganz viele ausgebildete Leute Russland verlassen. Ganz einfach, weil sie als feindliche Klassen angesehen wurden von den Bolschewiken. Die mussten fliehen. Und das hat das intellektuelle Potenzial der Sowjetunion über Jahrzehnte lang geprägt. Ja, es hat lange gedauert, bis die Sowjetunion wirklich es geschafft hat, eine neue intellektuelle Schicht zu bilden. Ja. Und ich fürchte, also diese Entwicklung kann sich teilweise auch jetzt wiederholen.
Ich denke, wir werden das Thema des eklatanten Arbeitskräftemangels in Russland in einem eigenen Podcast demnächst mal aufgreifen. Für heute würde ich sagen, lassen wir es dabei bewenden. Sanktionen, eine Note 4 von Herrn Astrov. Danke fürs Kommen, meine Damen und Herren. Danke Ihnen fürs Zuhören. In 2 Wochen kommt eine neue Folge unseres Podcasts. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.